Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Vor 250 Jahren, am 4. Juli 1776, erklärten die Vereinigten Staaten von Amerika ihre Unabhängigkeit. Das ist 250 Jahre her. Es wurde eines der erfolgreichsten politischen Projekte der Menschheitsgeschichte geschaffen. Und heute reden wir mit Professor Dr. Manfred Berg. Er hat einen Lehrstuhl für amerikanische Geschichte an der Uni Heidelberg über das Thema 250 Jahre USA. Herzlich willkommen, Herr Professor Berg.
Ja, danke, dass ich bei Ihnen sein darf, Herr Scholl.
Herr Professor Berg, Sie haben auch ein Buch geschrieben. Vielleicht können Sie uns kurz was dazu erzählen.
Ja, der Titel des Buches lautet Amerikas Demokratie, eine kurze Geschichte von der Unabhängigkeit bis zu Donald Trump. Und es ist der Versuch einer kritischen Bilanz aus Anlass des 250-jährigen Jubiläums der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Ich möchte anhand der politischen Geschichte, das heißt anhand der politischen Praxis der Demokratie, zeigen, wie wichtig die Demokratie, wie zentral die Demokratie für die amerikanische Identität war und ist, aber auch ihre Makel und Mängel, wenn man so will, aufzeigen. Und natürlich diskutiere ich auch, wie die amerikanische Demokratie zum Krisenfall werden konnte in der Gegenwart und wie gefährdet sie tatsächlich ist.
Ja, gehen wir nochmal in die Zeit des 18. Jahrhunderts zurück. Also was war denn so der Grundgedanke bei der Gründung der USA?
Also zunächst einmal handelt es sich ja um einen Konflikt zwischen dem Mutterland und den 13 Kolonien in britisch Nordamerika, der sich entzündete an der Frage, ob die Krone und das Parlament die Kolonisten ohne deren Zustimmung besteuern durften. Es ging darum, dass die englische Staatskasse leer war, nicht zuletzt aufgrund der Kriege gegen Frankreich, die auch zum Schutz der Kolonien in britisch Nordamerika geführt worden waren. Und in Großbritannien herrschte nun die Vorstellung, dass die Kolonisten ihren fairen finanziellen Beitrag dazu leisten sollten. Dort wurde es dieser Gedanke allerdings sehr ungnädig aufgenommen, vor allem deshalb, weil die Kolonien im englischen Parlament nicht repräsentiert waren. Sie hatten ihre eigenen gewählten Kolonialversammlungen und deswegen sahen sie ihr Recht, wie sie es definierten, ihr Recht auf Selbstregierung, also Self-Government, durch diese Maßnahmen der Krone verletzt. Daher kommt also dieser berühmte Schlachtruf der amerikanischen Revolution, No Taxation Without Representation, keine Besteuerung ohne parlamentarische Repräsentation. Dieser Konflikt hätte durchaus gelöst werden können. Er schwelte zwischen 1764 und 1774, aber er eskalierte immer mehr zur Grundsatzfrage und vor allem setzte sich bei den Kolonisten die Vorstellung fest, dass es in Wirklichkeit darum gehe, sie einer absolutistischen Tyrannei zu unterwerfen. Und im April 1775 eskalierte dann dieser Streit auch militärisch mit Beginn der Gefechte bei Lexington und Concord in Massachusetts. Aber es ist bezeichnend, dass es noch über ein Jahr dauerte, bis die Kolonien tatsächlich ihre Unabhängigkeit erklärten. Denn zunächst ging es nicht um die Vorstellung, dass man sich unabhängig erklären wollte, sondern es ging den Kolonisten darum, ihre Rechte als Untertanen der britischen Krone, als freie Engländer einzuklagen. Und erst als die Situation so verfahren war und ihnen klar wurde, dass eine Versöhnung wohl nicht möglich sein würde, erst zu dem Zeitpunkt, und der tritt etwa seit Anfang 1776 ein, gewinnt der Gedanke einer Unabhängigkeitserklärung an Breitenwirkung und führt dann schließlich dazu, dass der sogenannte Kontinentalkongress im Frühsommer 1776 ein Komitee mit Thomas Jefferson an der Spitze beauftragt, eine Unabhängigkeitserklärung zu entwerfen.
Ja, und gehen wir da mal noch mal kurz drauf ein. Was steht denn da so drin? Also was ist so das Wichtigste, was in dieser Unabhängigkeitserklärung drin steht?
Also die Unabhängigkeitserklärung selbst besteht aus zwei Teilen. Der einführende Teil ist im Grunde genommen die Aufklärung, die Vertragslehre der Aufklärung und die Naturrechtslehre der Aufklärung. Also die Kolonisten argumentieren, dass alle Menschen, das sind ja die berühmtesten Sentenzen aus der Unabhängigkeitserklärung, alle Menschen gleich geschaffen seien, dass sie ein Recht auf Leben, Freiheit und im Streben nach Glück hätten und dass Regierungen zur Wahrung dieser Rechte eingesetzt seien und ihre Legitimität aus der Zustimmung der Regierung, also the consent of the government, bezogen. Das ist klassische Vertragslehre der Aufklärung, die sich vor allem bei dem englischen Philosophen John Locke findet aus der Glorious Revolution Ende des 17. Jahrhunderts. Das Argument lautet kurz gesagt, das British Empire ist ein Vertrag zwischen der Krone und seinen Untertanen in allen seinen Teilen, also auch der Kolonie. Und die Krone hat wiederholt diesen Vertrag so schwer verletzt, dass nunmehr die Zeit gekommen ist, sich unabhängig zu erklären. Die Kolonisten, die Unabhängigkeitserklärung betont ausdrücklich, man tue dies nicht leichtfertig, man habe jeden Versuch zur Versöhnung unternommen, aber nun sei klar, dass die Krone eine absolute Despotie anstrebe und man könne nun nicht länger diese tolerieren. Der zweite Teil sind dann die zahlreichen Beschwerden, die man an den König richtet. Dieser habe eben versucht, die Kolonien ohne ihre Zustimmung zu besteuern. Die Krone habe darüber hinaus ein stehendes Heer einquartiert und viele andere Verfahren ohne rechtliches Gehör durchgeführt. Viele Einzelpunkte, die vielleicht im einen oder anderen Fall auch diskutabel wären, die aber begründen sollen, dass die Krone den Herrschafts- und Gesellschaftsvertrag gebrochen habe, und zwar in einer Weise, dass nunmehr dieser Vertrag gegenstandslos gewesen sei und die 13 Kolonien, so heißt es am Ende der Unabhängigkeitserklärung, nun ihren Platz als freie Nation unter den Nationen der Welt einnehmen dürfen.
Ja, also gehen wir da noch mal kurz drauf ein. Also das Thema Freiheit, das Thema Auflehnen gegen Despotie. Und heute haben wir einen Präsidenten in den USA, der, ich sag's jetzt mal sehr vornehm, an der einen oder anderen Stelle doch aneckt, sei es innen- oder außenpolitisch. Was ist denn davon noch übrig geblieben vor diesem Gründungsgedanken heute bei Präsident Trump?
Naja, also wir sollten schon unterscheiden zwischen der Geschichte der USA seit der Unabhängigkeitserklärung und Donald Trump. Donald Trump, wir leben, leider wird man hinzufügen müssen, im Zeitalter Donald Trumps, und er ist ganz sicher auch kein Betriebsunfall der amerikanischen Geschichte. Ich persönlich würde durchaus zustimmen, dass die amerikanische Demokratie sich in einer schweren Krise befindet wegen Trump, aber dass nunmehr die USA auf dem Wege zu einer zentralistischen Diktatur seien und dass von der Freiheit nichts mehr übrig sei, das würde ich doch für übertrieben halten, diese Einstellung. Wir haben ja im vergangenen Jahr Demonstrationen erlebt in den USA, die im Grunde mit dem Slogan No Kings anknüpfen an die Tradition der Unabhängigkeitserklärung, die ja eben auch eine Auslehnung gegen die Monarchie war. Und die USA haben sich dann ja als Republik konstituiert, nicht als Monarchie. Und insofern gibt es selbstverständlich immer noch einen ganz erheblichen Widerstand, eine ganz erhebliche Opposition gegen Trump. Allerdings in der Tat, ich denke, die kommenden Wahlen im November diesen Jahres und dann die Präsidentschaftswahlen 2028 werden einen ganz erheblichen Einfluss darauf haben, ob sich die Vereinigten Staaten weiter in Richtung eines autoritären Präsidialregimes entwickeln oder ob sie zumindest ein Stück politischer Normalität, wie wir das aus der Vergangenheit kannten oder in der Vergangenheit kannten, wiederherstellen können.
Ja, Sie haben ja gesagt, die Demokratie in den USA ist zumindest in einer Krise. Jetzt haben Sie ein paar Sachen schon angesprochen, also zentralistisches System, das sich doch sehr auf den Präsidenten, oder der Präsident, der möchte, dass sich sehr viel auf ihn fokussiert. Aber was sind denn noch so Symptome dieser Krise? Also worin drückt die sich aus zurzeit aus Ihrer Sicht?
Also zunächst einmal ist die Krise ja und damit auch der Aufstieg Donald Trumps das Ergebnis einer jahrzehntelangen Polarisierung. Ich habe die Geschichte dieser Polarisierung in meinem 2024 erschienenen Buch Das gespaltene Haus ausführlich analysiert. Wir haben erlebt, dass die USA, die sich vor allem politisch ja lange als eine Konsensdemokratie, eine vorbildliche Konsensdemokratie verstand, spätestens seit den großen Auseinandersetzungen der 60er Jahre zu nennen sind, hier etwa der Vietnamkrieg, der Rassenkonflikt, die Kulturkämpfe der Radical 60s, immer weiter gespalten haben. Ein Prozess, der dann durch die Entwicklung der Globalisierung beschleunigt wurde. Ich nenne hier die wachsende soziale Ungleichheit in den USA, aber auch die kulturellen Verwerfungen, die ethnokulturellen Verwerfungen durch die Masseneinwanderung, die Kulturkriege um Sexualität, Abtreibung, Geschichtskriege und dergleichen, sodass die USA tatsächlich im 21. Jahrhundert zu einem gespaltenen Haus, a House divided geworden sind. Und diese Situation hat dazu geführt, dass sich die beiden großen politischen Lager nicht mehr als Konkurrenten sehen, die sich gewissermaßen demokratisch beim Regieren abwechseln, sondern als feindliche Lager. Es geht immer um alles oder nichts. Es geht um Werte, nicht so sehr um materielle Interessen, die man aushandeln könnte. Und wir haben eben auch erlebt, dass die Republikanische Partei unter Donald Trump zu einem nationalistischen Kampfbund geworden ist. Trump selber hat den demokratischen Konsens insofern aufgekündigt, als er eine Wahlniederlage 2021 nicht akzeptiert hat. Er hat einen Putschversuch inszeniert, um sich an der Macht zu halten. Er musste dafür nicht ins Gefängnis, sondern konnte ein politisches Comeback starten, das ihn ins Weiße Haus zurückgeführt hat. Das alles sind höchst bedenkliche Zeichen für den Zustand der viel gepriesenen Checks and Balances des amerikanischen Regierungssystems, die eben nicht mehr so gut funktionieren, wie sie das in der Vergangenheit angeblich getan haben. Und wir werden jetzt in den kommenden Jahren erleben, in welche Richtung sich die amerikanische Politik entwickelt.
Ja, vielleicht auch Thema Republikanische Partei. Also wie ist denn der Zustand der Partei? Also gibt es da 100% Zustimmung für Trump, also blindes Gefolgsam, oder gibt es da auch Widerstand, also Leute, die sagen, ach, das ist vielleicht doch nicht so ganz gut, die Politik?
Also wir haben ja 2015, 2016 viele Kommentare gehört, die sagten, Trump wird niemals die republikanische Nominierung bekommen, das ist ein Außenseiter. Das hat nicht funktioniert. Trump hat die Partei übernommen, und zwar nicht als feindliche Übernahme, sondern weil die Parteibasis sich lange schon radikalisiert hatte. Erinnere an den Aufstieg der Tea Party in der großen Rezession. Das war im Grunde die Voraussetzung für den Aufstieg Donald Trumps. Das klassische republikanische Partei-Establishment, für die Namen wie die Burke-Familie steht, aber auch Leute wie der vor einiger Zeit verstorbene Richard Cheney, Vizepräsident, die sind hinweggefegt worden. Und die sogenannten Never-Trumpers, also die sich selbst als prinzipienfeste Konservative verstehenden, die sind aus der Partei gedrängt worden. Wir haben jetzt gerade wieder in den zurückliegenden Vorwahlen erlebt, dass es Donald Trump gelungen ist, zahlreiche der von ihm favorisierten Kandidaten bei den Vorwahlen, den Primaries, auch durchzubringen. Das heißt, er hat immer noch die Partei im Griff, und zumindest den aktivistischen Kern, die MAGA-Bewegung, folgt ihm weiterhin so ziemlich bedingungslos. Mhm. Und für Trump ist das natürlich die Versicherung seiner Macht. Wir haben immer wieder erlebt, dass republikanische Politiker oder führende republikanische Politiker sich zunächst gegen Trump stellten, um dann zu Kreuze zu kriechen. Die republikanische Führung, auch im Kongress, hat es versäumt, aus Feigheit vor der Basis nach dem Putschversuch vom 6. Januar 2021 Trump abzusetzen, gemeinsam mit den Demokraten, und damit ein politisches Comeback zu verhindern. Und mit den Folgen dieses Versagens, was allerdings dann auch Nachtrag der Biden-Administration anzulasten ist, die es ja nicht geschafft hat, Trump vor Gericht zu bringen, dass die Folgen dieses Versagens, die prägen die amerikanische und die internationale Politik in unserer Gegenwart.
Mhm. Ja, wenn wir jetzt mal auf die Beziehungen zwischen USA und Deutschland schauen, also ich glaube, die USA wirkt immer noch sehr faszinierend auf junge Leute, aber wie ist denn da Ihr Blick drauf? Also hat das gelitten bei Ihren Studenten? Also sagen die, okay, ich will jetzt eher nicht mehr ein Auslandssemester in den USA machen, sondern, keine Ahnung, lieber in Großbritannien oder Spanien? Also wie hat sich das geändert? Also so der Blick auf die USA und vielleicht auch so die deutsch-amerikanischen Beziehungen.
Also der Trend ist ganz klar. Wir haben, ich nenne jetzt mal keine Zahlen, aber wir haben, die Universität Heidelberg hat ein Austauschprogramm, ein Direktaustauschprogramm mit zahlreichen amerikanischen Universitäten, darunter auch Elite-Universitäten wie Yale. Und wir haben heute noch etwa ein Drittel der Bewerber für dieses Direktaustauschprogramm im Vergleich zu in Jahren 2022 bis 2024. Und schon da hatte es nachgelassen. Also schon die erste Trump-Präsidentschaft ist nicht ohne Folgen geblieben. Und das Ganze ist ja auch sehr klar nachvollziehbar. Die Studierenden in Deutschland haben zur Kenntnis genommen, dass die Visabestimmungen für Studierende, die Einreisebestimmungen, die Pflicht zur Offenlegung von Social Media Kontakten und vieles mehr erheblich verschärft wurden, und viele haben keine Lust, sich darauf einzulassen. Ich selbst habe vor einiger Zeit vom Fall einer Heidelberger Studentin erfahren, der ohne Angabe, die ein Austauschsemester an der Georgetown University hatte und der ohne weitere Begründung die Einreise in die USA verweigert worden. Also so etwas spricht sich rum. Und natürlich haben die USA ein im Moment extrem schlechtes Bild. Ich meine, alles andere wäre ein Wunder. Trump, vergeht fast kein Tag, an dem Trump nicht insbesondere die Europäer, die Deutschen beleidigt. Und es ist nicht nur Trump, sondern wir haben das von Vance, vom Hexet gehört. Man muss das einfach auch mal ganz klar sagen. Die transatlantische Romantik, die unser Amerika-Bild über viele Jahrzehnte geprägt hatte, die hatte zahlreiche Blindstellen. Vielen Deutschen war gar nicht bewusst, wie sehr die amerikanische Identität, und das geht teilweise zurück in die Zeit der Revolution, immer auch von einem antieuropäischen Ressentiment geprägt war. Amerika verstand sich seit der Revolutionszeit als Republik. Die Europäer waren die Monarchien. Hm. Später war es der Systemkonflikt mit dem Nationalsozialismus und dem Faschismus. Und dann vor allem natürlich auch mit Kommunismus, Sozialismus. Und gerade die Magerbewegung ist eine xenophob-nationalistische Bewegung mit einem ganz ausgeprägten antieuropäischen Aspekt. Und Trump selbst macht aus seinem Hass auf die, einem teilweise irrationalen Hass auf die Europäische Union, kein Hehl. Er hängt der völlig irrigen Vorstellung an, die Europäische Union sei in Opposition zu den USA gegründet worden. Das ist völliger Quatsch. Die Amerikaner waren treibende Kräfte nach dem Zweiten Weltkrieg bei der europäischen Einigung. Aber das ist vermutlich verlorene Liebesmüh, über Geschichte mit diesen Leuten diskutieren zu wollen. Also das Amerika-Bild ist ganz sicher sehr negativ. Ich denke, das gilt für ganz Europa. Und das hat schlicht und einfach auch sachlich nachvollziehbare Gründe. Donald Trump verkörpert, das muss man persönlich jetzt auch einfach mal sagen, so ziemlich alles, was Europäer wiederum an der amerikanischen Kultur stets abgelehnt und nicht gemocht haben, jedenfalls bestimmte Europäer. Er ist vulgär, er ist geschmacklos, er ist geldgierig, stets auf den eigenen Vorteil bedacht. Er benimmt sich wie ein Raufbold auf dem Schulhof. Das alles sind so Vorstellungen dieses Rugged Individualism, wie die Amerikaner das nennen, die viele Europäer doch ziemlich degutant finden. Also ich denke, Trump ist in vieler Hinsicht einfach, er wird wahrgenommen als das, was er tatsächlich ist, nämlich als ein Amerikaner, der die Europäer schon lange nicht mehr als Verbündete oder gar Freunde sieht, sondern als Rivalen, und die er mit Verachtung straft, weil er sie für, wir sind ökonomische Rivalen, aber sicherheitspolitisch sind wir halt Zwerge, wir sind Schwächlinge, und daher muss man auf uns keine Rücksicht nehmen.
Ja, wenn wir jetzt mal auf 250 Jahre USA schauen, also was können wir als Deutschland, als Europäer von den USA lernen, und was würden Sie sagen, da auf jeden Fall Finger weg, das sollten wir auf keinen Fall übernehmen?
Also zunächst einmal muss man ja sagen, wir müssen über Demokratie sprechen. Der berühmte französische Adlige Alexis de Tocqueville hat nach seiner Amerikareise in den frühen 1830er Jahren ein großes Buch über die Demokratie in Amerika geschrieben und darin die These vertreten, dass sich die Demokratie bald auch in Europa ausbreiten werde. Das hat noch ziemlich lange gedauert. In Wirklichkeit hat sich die Demokratie im 20. Jahrhundert mit erheblicher amerikanischer Hilfe erst in Europa wirklich etablieren können und die normative Verbindlichkeit erhalten, die wir heute zubilligen. Insofern gibt es natürlich schon vieles, was man von den Amerikanern lernen konnte. Wir haben manches übernommen. Denken Sie an die starke Stellung des Bundesverfassungsgerichts, also Verfassungsgerichtsbarkeit. Das ist ursprünglich mal eine amerikanische Erfindung, amerikanischer Beitrag zur Geschichte des modernen Konstitutionalismus. Wir haben lange Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg die Konsensdemokratie bewundert, die sich etwa abhob von tumultarischen Systemen wie der Weimarer Republik, überhaupt der europäischen Zwischenkriegszeit. Und nur ist es so, dass heute wir eher sehen müssen, wenn wir fragen, ist der Blick, wie Tocqueville das ja meinte, ist der Blick nach Amerika immer auch ein Blick in die eigene Zukunft, dann ist es heute weniger ein Versprechen als eine Drohung. Weil wir natürlich uns die Frage stellen, ist diese extreme Polarisierung, wie wir sie in den USA sehen und die manche amerikanischen Beobachter zu der sehr ernsthaften Frage verleitet hat, ob die USA möglicherweise vor einem neuen Bürgerkrieg stehen könnten, ob diese Art der Polarisierung, wir importieren ja vieles auch aus den USA, nicht zuletzt amerikanische Kulturkriege, ob das möglicherweise auch unsere Zukunft ist. Es gibt in der Tat ja ganz wesentliche Anzeichen und die populistische Revolte gegen die Globalisierung, die Donald Trump an die Macht gebracht hat, die ist ja auch in Europa virulent. Insofern sitzen wir hier im selben Boot, aber die USA sind heute ganz sicher als demokratisches Vorbild, haben sie ganz erheblich abgewirtschaftet. Das muss man deutlich sagen. Und es ist interessant, dass es dabei auch Aspekte gibt, das wird in der deutschen Öffentlichkeit gar nicht hinreichend zur Kenntnis genommen, die ursprünglich mal als gute Ideen galten. Ich würde hier das Beispiel der Vorwahlen sehen. Die Vorwahlen, die ursprünglich mal die Idee hatten, die Macht der Parteiapparate und der Parteibosse zu brechen, den Bürgerinnen und Bürgern mehr Mitsprache zu geben, also insgesamt den Wahlausleseprozess zu demokratisieren. Was wirklich passiert ist, ist, dass bei den Vorwahlen ganz überwiegend die radikalen Aktivisten in beiden Parteien wählen und deshalb die radikalen Flügel stärken. Zusammen mit der Praxis der manipulativen Wahlkreiszuschneidung, des sogenannten Gerrymanderings, führt das dazu, dass wir im amerikanischen Kongress, im Repräsentantenhaus nur noch sehr wenige wirklich kompetitive Sitze haben. Und für die Abgeordneten kommt es nicht mehr darauf an, moderate Wechselwähler anzusprechen, sondern es kommt darauf an, die Radikalen in der eigenen Partei zufriedenzustellen. Das ist einer der Gründe, warum sich so wenige Leute gegen Trump stellen, weil der dann gleich die MAGA-Bewegung in die Vorwahlen schickt und sagt, dieser Mann muss oder diese Frau, die müssen weg.
Ja, so, wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen, also ich glaube, 250 Jahre in die Zukunft zu blicken, das ist sehr, sehr schwierig, aber vielleicht so in die nähere Zukunft. Also wie wird sich die USA weiterentwickeln? Was ist da Ihre Einschätzung? Also bleibt es eine Demokratie in den nächsten Jahrzehnten oder bleibt auch die Stellung als Weltmacht, bleibt die erhalten oder wird da China oder andere Mächte an ihr vorbeiziehen?
Einem alten Karlauer zufolge sind Prognosen immer unsicher, vor allem wenn sie sich auf die Zukunft beziehen.
Das stimmt.
Insofern müssen wir immer sagen, dass die Geschichte ist nicht determiniert, sie ist kontingent. Wenn Sie mir vor 20 Jahren erzählt hätten, Donald Trump werde zweimal zu Präsidenten gewählt, dann hätte ich milde gelächelt. Insofern müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein. Es können immer völlig unvorhergesehene Dinge passieren. Denken Sie an den Terroranschlag vom 11. September 2001, der meines Erachtens die Richtung der amerikanischen Politik ganz wesentlich verändert hat. Ich denke, es wird kurzfristig zunächst einmal darauf ankommen, dass es bei den Zwischenwahlen in diesem Jahr und bei den Präsidentschaftswahlen 2028 freie und faire Wahlen gibt und dass diese Wahlen, wenn sie denn mit, wie man ja in vieler Hinsicht durchaus erwarten kann, mit Erfolgen der Opposition enden, dass es zu einer friedlichen Machtübergabe kommt. Wir wissen, dass Donald Trump noch nie, seit er 2016 angetreten ist, im Vorfeld einer Wahl akzeptiert hat, dass er eine Niederlage überhaupt in Betracht zieht. Niederlagen sind für ihn per Definition Wahlbetrug. Eigentlich ist es eigentlich völlig klar, dass Trump gar nicht mehr antreten darf. Und ich persönlich rechne damit auch nicht unbedingt. Aber ich würde es auch nicht völlig ausschließen. Und insofern, es käme da hier vor allem natürlich darauf an, wie sich der Supreme Court positioniert. Der würde letztendlich darüber zu entscheiden haben, wie das entsprechende Verbot der Verfassung auszulegen ist. Ich würde nur so viel sagen, für mich wäre eine Entscheidung des Supreme Courts, Trump eine weitere Kandidatur zu ermöglichen, ein offener Verfassungsbruch und ein Zeichen dafür, dass die USA tatsächlich in eine Präsidialdiktatur abgleiten. Aber noch sind wir nicht so weit und man soll auch nicht immer mit den Schlimmsten rechnen. Nur eines sollte uns klar sein. Die nationalistische Rechte, die Trump an die Macht gebracht hat, ist und wird eine starke Kraft in der amerikanischen Politik bleiben. Sie wird auch in Zukunft mehrheitsfähig bleiben. Es wird immer davon abhängen, wer sie anführt. Und ich rechne damit, und ich glaube, das gilt leider auch für die europäische Politik, die Zeiten der konsensbetonten liberalen Demokratie ist leider vorbei. Wir werden ein demokratisches Modell haben für die Zukunft, das sehr viel stärker polarisiert ist, das viel stärker auf einen hohen Machtkampf hin orientiert ist. In Amerika war das in der amerikanischen Geschichte schon oft so. Winning isn't everything, it's the only thing. Und die amerikanische Politikgeschichte hat eine höchst illustre Geschichte von Wahlbetrug und Gewalt. Insofern ist das, was ich befürchte für die Zukunft, nämlich bis auf Weiteres ein hochpolarisiertes System, das ist gar nicht mal so neu in der amerikanischen Geschichte. Was die transatlantischen Beziehungen betrifft und die Stellung der USA in der internationalen Politik, da wird man zunächst einmal sagen müssen, auch hier sollten die Europäer die Hoffnung begraben, wenn Donald Trump die Bühne verlässt, wäre alles wieder so wie früher. Das wird allein deshalb nicht passieren, weil die USA andere Prioritäten haben. Es war immer klar, dass Amerika nicht dauerhaft für die europäische Sicherheit sorgen würde. Und die Europäer und insbesondere die Deutschen haben sich viel zu lange in einem sicherheitspolitischen Wolkenkuckucksheim eingerichtet. Und spätestens mit der Aggression Russlands gegen die Ukraine sollten wir aus dem Dornröschenschlaf aufgewacht sein. Es wird nicht wieder so sein wie früher. Das ist völlig klar. Darüber ist die Geschichte längst hinweggegangen. Was die geopolitische Ausnahmestellung der USA betrifft, da denke ich, das kann man sehr deutlich sehen. Trump durch sein erratisches, völlig an strategischen, langfristigen Interessen vorbei gegen das Handeln trägt ja aktiv zur Schwächung der USA bei. Man kann, wird sicher, also wir sehen ja, was im Irankrieg gerade passiert. Da hatte Bundeskanzler Merz völlig recht. Man muss es vielleicht nicht laut sagen, aber es ist eine Demütigung der Weltmacht USA. Der Großsprecher Trump kündigt an, die USA würden das Regime wegfegen, seine nuklearen Kapazitäten ausradieren. Und jetzt macht er Konzessionen für die Barack Obama seinerzeit an den Pranger gestellt worden wäre. Nicht zuletzt von Trump selbst. Und natürlich werden insbesondere die Chinesen sich das sehr genau anschauen, wie weit die USA wirklich noch in der Lage sind, ihren Verbündeten Beistand zu leisten. Mhm. In der Lage sind und willens.
Ja, Professor Berg, vielen Dank für das Interview. Vielleicht halten Sie noch einmal Ihr neuestes Buch in die Kamera. Also,
gerne.
Ja, Amerikas Demokratie, Professor Dr. Manfred Berg. Also gute Gelegenheit, den Sommer damit zu nutzen und das Buch zu lesen. Vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht und wir sagen Tschüss und bis bald.
Ja, vielen Dank, ja. Vielen Dank, Herr Schott.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.